Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Unser Thema heute, euer Ja sei ein Ja. In der Bergpredigt, wie sie im Matthäusevangelium wiedergegeben wird und wie wir sie heute im Sonntagsevangelium gehört haben, heißt es, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, alles andere stammt vom Bösen. Wir schauen heute einmal auf die Bedeutung des ersten Aspekts, euer Ja sei ein Ja. Eigentlich sollte man meinen, das sei eine Selbstverständlichkeit, aber unser Referent zeigt uns, was für Dimensionen darin stecken, an die wir vielleicht noch nie gedacht haben. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Oh ja, gerne, ich auch nämlich. Meine Lieben, ich möchte so gerne, dass wir heute in eine Freiheit reinkommen, zu der wir berufen sind. Ja, am liebsten würde ich sagen, zu einer Freiheit, die wie Gott sie sieht. Und da möchte ich Sie hineinnehmen. Denn wer ist Gott und wie ist Gott? Gott ist die Liebe. Und die Liebe ist alles. Und da müssen wir hineinwachsen, da kommt alles andere automatisch. Und jetzt, wie die Frau Kuhl so schön gesagt hat mit dem Bergpredigt, das ist wirklich dieses, ja, die letzten zwei Clips auf meiner Webseite, da haben Sie das ja auch nachschauen können, wo es dann eben, wo der Gedanke eben war, dieses, die Liebe will nicht mehr umentscheiden. Die Liebe will nicht mehr umentscheiden. Die Liebe hat sich entschieden. Die Liebe hat sich entschieden. Sie will gar keine Wahlfreiheit mehr. Und in diese Richtung geht es heute mit diesem Vortrag, mit diesem Gedanken, meine Lieben. Folgendes. Erste Frage ist nämlich, wann ist nämlich mein Ja ein Ja? Wenn mein Ja ein freies Ja ist, ein freies Ja, dann kann ich Ja sagen. Und Druck gibt es von allen möglichen Seiten. Druck kann ich mir selber machen. Druck können mir die Nächsten machen. Druck kann mir Gott machen. Oder ich meine, dass Gott mir den Druck macht. Oder wie auch immer. Und dass ich dann in eine Bedrängnis komme. Ja, und wann kann ich nämlich dann mein freies Ja sprechen? Ja, wenn ich in der Freiheit bin. Und wenn ich im Herzen frei bin. Und wann bin ich im Herzen frei? Dafür nochmal klar zu schauen, was ist denn das, wenn ich sage Herz? Ist das das Gefühl? Sind es die Sehnsüchte? Ist es der Verstand? Ist es der Wille? Sind es die Wünsche? Was ist es? Unser lieber Heiliger Vater, als er noch Kardinal war, hat eben in der Erklärung zum Geheimnis von Fatima über das Herz gesprochen, dass im Herzen vier Kräfte zusammenwirken. Und an der Tafel, wenn Sie sich jetzt so geistigerweise eine Tafel vorstellen, würde ich jetzt an der Tafel mit meinen Kindern in der Schule eine Windrose anzeichnen mit vier Punkten, die zusammenlaufen auf einen Punkt. Oben dann im Norden der Verstand, im Süden der Wille. Im Westen die Sinne und im Osten das Gemüt. Sie können die Reihenfolge ruhig drehen, wie Sie wollen. Das hat im Letzten nichts miteinander zu tun, sondern nur, dass es vier Kräfte sind. Und wenn Sie diese vier Kräfte jetzt mit einem Faden Norden mit Süden verbinden und Westen mit Osten verbinden, dann überschneiden sie sich in der Mitte. Und wenn Sie dann um diese Mitte ein Herz zeichnen und diese Mitte auch noch kennzeichnen mit einem roten Punkt, dann sich Folgendes vorstellen. Wenn Sie dann zum Beispiel einen Unfall haben und Sie haben dann ein Bein gebrochen, dann sind Sie von der Belastung der Sinne her so beschäftigt, dass das weh tut, dass Sie Schmerzen haben, dass eben die Aufmerksamkeit auf die Sinne so groß ist, dass eben halt dieser Punkt quasi nach links rutscht, ja, nach Westen rutscht zu den Sinnen, ja, bis es einen gewissen Toleranzbereich überschreitet, ja, und wenn ich den überschritten habe, bin ich quasi aus dem Friedensbereich raus, aus im Unfrieden. Ja, in meiner Sprache sage ich sogar auch gerne schon mal den Friedometer. Nein, das heißt praktisch, bin ich im Herzensfrieden im grünen Bereich, im gelben, bin ich im roten Bereich. Es sind eben Bereiche, es sind Ereignisse. Das kann man gar nicht statisch abmessen und abzählen, geht gar nicht. Aber die Vokabeln gebrauchen wir so aus dem Leben, wie wir das so kennen, um etwas deutlich zu machen, was ein innerer Prozess ist, was wirklich in meinem Ich ist. Und so möchte ich mit Ihnen rangehen heute, einmal drauf schauen, wie sieht das denn aus mit diesen vier Kräften? Welchen Einflüssen bin ich ausgeliefert? Wann ist mein Verstand frei? Wann ist mein Wille frei? Wann sind meine Sinne frei und wann ist mein Gemüt frei? Da möchte ich gerne mit Ihnen dran, meine Lieben. Und so möchte ich das Einfachste mit Ihnen besprechen, das ist eben, das sind die Sinne. Wann sind meine Sinne frei? Das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Riechen und das Schmecken. Und die Antwort ist ganz einfach, nämlich, wenn Sie gesund sind. Wenn Sie gesund sind. Ja, wenn ich gesund bin, dann kann ich mit meinen Augen sehen, mit meinen Ohren hören. Kann ich fühlen, dann kann ich riechen, dann kann ich schmecken. Eigentlich müsste man noch sagen, bewegen. Dann kann ich mich bewegen. Und wenn ich krank bin, dann sind sie unfrei, dann kann ich sie nicht mehr gebrauchen. Und dann braucht es eine Zeit, um damit umgehen zu können. Aber ich bin dann in der ersten Phase erstmal dann so traurig darüber, dass ich da eben ein Handicap habe, dass ich da belaste, dass ich eingeschränkt bin. Es war bei einem Kurs, also diesen Vortrag habe ich dann meistens auch bei den Exerzitien, bei einem Kurs sagte man auch jemand, ja, heißt das dann, wenn ich jetzt dann krank bin und nicht mehr heil werden kann, dass ich nie mehr in den Frieden kommen kann? Nein, klares Nein. Sondern ich muss dann eben lernen, damit umzugehen. Dazu aber dann später mehr. Dann erster Punkt, die Sinne, wenn sie gesund sind. Der zweite, das ist ein großer und wichtiger Bereich, nämlich die Gefühle. Das Gemüt, die Leidenschaften, die Sehnsüchte, wann sind die denn frei? Und das ist ein wichtiger Punkt, meine Lieben, gerade über diese Gefühle zu sprechen, die Leidenschaften und die Sehnsüchte. Und da geht es mir ganz, ganz sehr darum, dass ich mich kennenlerne in meiner Art. Dass ich mich kennenlerne in meiner Art. Wie handle und agiere ich? Wie reagiere ich? Kann ich meine Gefühle sehen? Kann ich damit umgehen? Kann ich sie akzeptieren? Ja, und für mich ist ein freier Umgang im Blick auf meine Gefühle eben nicht, dass ich immer meine Gefühle auslebe, aber auch nicht, wenn ich meine Gefühle immer unterdrücke. Beide Extreme, klares Nein, sondern wenn ich sie weder über noch unter bewerte, sondern lerne, ganz natürlich damit umzugehen. Dass ich sie weder über noch unter bewerte, sondern lerne, ganz natürlich damit umzugehen. Denn dass ich eben wirklich lerne, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und dann haben wir bei einer Werkwoche Folgendes gelernt. Es gibt drei Stresstypen, gibt wahrscheinlich viel mehr, aber drei, wo man so sich vorstellen kann, ja, wie es in einem Herzen sein kann. Das eine ist dann zum Beispiel der aggressive Typ. Derjenige, wenn der unter Stress kommt, wenn ich das mit den Kindern in der Schule bespreche, ich sage, Kinder, wenn ihr Stress habt bei der Klassenarbeit, was reagiert ihr da? Wie reagiert ihr da? Was macht ihr da? Ja, und dann die Aggressiven, dann sagen, wir knallen die Türen. Ja, wir nehmen das Kissen und wir schreien in das Kissen hinein. Ja, wir bringen das raus, diese Aggressiven. Ja, dieses Offensiven könnte man aussagen. Das muss ja nicht immer negativ sein, sondern dieses sich öffnen, das nach draußen bringen. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die das nicht aushält, die wegläuft. Das sind die flüchten. Und ich habe in meinen Einkehrtagen der Sachen erlebt. Ich will das gar nicht mit auf die Umstände bringen, weil am Radio macht man sowas nicht. Und doch möchte ich Ihnen erzählen, wie kostbar das war. Ich habe erkennen können, wie manche Menschen wirklich dann buchstäblich fliehen, den Raum verlassen, ja, und dann nachher, wenn sie sich beruhigt haben, wieder reinkommen. Dieses, ich halte das nicht aus, ich muss dann gehen, muss gehen. Und dann der dritte Bereich, mein Lieben, das ist etwas ganz, ganz, ganz Mühsames, nämlich das sind die Menschen, die weder angreifen noch weglaufen, sondern sich verbuddeln, die ihr Gesicht hart machen wie einen Kiesel, die Lastenträger, die sich nicht bewegen. Und das ist für die Beter ganz besonders schwer, wenn da nämlich dann noch die Sehnsucht kommt nach Hingabe, eben nicht weglaufen, das Kreuz tragen, dass dann diese Menschen ganz schnell zum Märtyrer werden, obwohl sie es noch gar nicht sind. Meine Lieben, Achtung, Achtung, große Achtung, dass ich da auch mit meinen Gefühlen lerne, umzugehen. Ich habe das nie vergessen, damals, als ich in der Grundschule war, und das ist schon Jahre her, dann hatte unsere Physiklehrerin gesagt, Kinder, da war mal ein Lehrer, der hat ihnen in Physik einen Versuch gestartet. Mit Strom, ein Elektroversuch. Und bei diesem Test hat er einen Stromschlag bekommen. Was hat er gemacht? Er blieb stark, wie die Männer so sind, stark. Ja, Blödsinn. Und dann ist dieser Mann dann eben in den Lehrmittelraum Physik dann rübergegangen, aus dem Raum raus, von den Kindern weg, ist umgefallen und war tot. Und dann sagte uns damals die Lehrerin, wisst ihr Kinder, hätte der Mann diesem Schmerz Raum gegeben, hätte sich der Kreislauf wieder erholt, hätte nur Aua sagen müssen, hätte es nur rausbringen müssen und es wäre nicht diese Blockade da gewesen. Darum, meine Lieben, als Beispiel für dieses, wie ich damit umgehen kann, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der alles in mich reinfrisst, der nicht darüber sprechen will, der nicht angreift und nicht wegläuft. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das nämlich dann voneinander weiß, ja, dann gehen wir nämlich anders miteinander um. Dann gehen wir anders miteinander um. Oder Franz von Sales sagt, ich nenne diesen Punkt Franz von Sales T6. Franz von Sales sagt, es gibt 6 negative Folgen von Traurigkeit und nur 2 positive. 6 negative Folgen von Traurigkeit und nur 2 positive. Und Traurigkeit, sagt Franz von Sales, ist das Verkosten eines Verlustes. Ich verkoste einen Verlust. Ne? Wenn also mein Wille nicht geschieht, etwas nicht so läuft, wie ich das will, ja, dann verkoste ich einen Verlust. Dann habe ich quasi Trauerarbeit. Und das muss noch lange nicht Sünde sein, sondern das kann einfach nur in 5 in Mathe sein. Oder wenn jetzt die Zeugnisse bei uns in Nordrhein-Westfalen gegeben wurden, ja, dass der Lehrer mir eben hat keine so und so Note gegeben hat, sondern die Note oder wer weiß nicht was alles. Ja, sondern das ist ganz normal im Alltag. Oder wenn ich schnell irgendwo hin will und dann geht die Ampel auf Rot und ich reg mich darüber auf. Warum? Ist doch nur eine Maschine, ist doch nicht mal ein Mensch. Na, dieses Mein Wille geschieht nicht. Und dann sagt Franz von Sales, die erste negative Folge ist die Empörung. Das, was wir alle kennen. Ich reg mich auf. Die Empörung, weil eben mein Wille nicht geschieht. Das zweite, die Angst. Dann kommt dann direkt so dieses Gefühl von Hilfe, 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 wie geht's denn jetzt weiter? Ich schaff das ja gar nicht mehr. Und überhaupt. Ja, die Angst. Das dritte, die Trägheit. Und dann lasse ich mich hängen. Ach, hat ja alles keinen Zweck mehr. Ach ja, natürlich. Und immer nur drauf und überhaupt und ich und ja, 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 ja. Das vierte ist dann der Neid. Die anderen, ja, die haben es immer besser. Denen geht's allen besser als mir. Denen geht's im geistlichen Leben besser. Die können viel besser beten. Die haben Visionen, die haben Gedanken, die haben Bilder, die haben Worte. Die haben ein reges geistliches Leben. Aber ich muss immer im Tunnel sein. Ich bin immer im Dunkeln. Ich habe nie außergewöhnliche Erlebnisse beim Beten. Ich muss immer nur den grauen Alltag erleben. Ich, armer Kerl, bei mir läuft es nicht so im Beten, wie ich das möchte. Na, kennen Sie alle. Dann die Eifersucht, eigentlich dieselbe Richtung. Ja, dass die anderen etwas haben, was ich nicht habe. Und dann kommt die Ungeduld, ja, diese Unruhe. Und ich bin nicht mehr bei mir und in meinem Herzen. Weil es eben nicht so läuft. Ich habe mich rausziehen, rauslocken lassen aus meinem Herzen. Meine Lieben, und das muss ich sehen lernen. Das muss ich sehen lernen, ja, wie ich reagiere. Ja, warum ich enttäuscht bin, warum ich mich aufrege. Und die beiden positiven Folgen von Traurigkeit, das ist die Barmherzigkeit und die Buße. Ja, dass ich mich wirklich hineingebe in diesen Raum der Liebe, in Gott selbst, dass ich selber mich wandeln lasse aufgrund der Liebe. Das zweite eben, meine Lieben, das Gemüt. Das dritte ist der Verstand. Da kommt etwas ganz Geheimnisvolles. Wann ist nämlich der Verstand frei? Wenn ich denken kann, was ich will, das können wir doch sowieso. Nein, der Verstand ist frei, wenn ich in der Wahrheit bin. Aber was ist die Wahrheit? Die Wahrheit, meine Lieben, ist eine Person. Wenn Christus sagt, ich bin die Wahrheit, ist die Wahrheit eine Person. Und das ist so schwer. Ich möchte gleichzeitig, dass Sie sich das vorstellen, weil das der Weg zur Erkenntnis ist, dass ich mir was vorstelle, es abgleiche mit den Bildern, die ich in Gedanken habe und gleichzeitig wieder in folgende Dynamik hineinkommen. Stellen Sie sich bitte vor, was Jesus gesagt hat, was der Heilige Vater gesagt hat in seinem Jesusbuch über Jesus, nämlich vom guten Hirten. Er sagt da auf Seite 327, das Kennen, das Jesus mit den Seinen verbindet, steht im Innenraum seines erkennenden Einseins mit dem Vater. Das heißt, ich selbst bin im Innenraum des Herzens Jesu und ich bin in diesem Raum zwischen Vater und Sohn. Und der Sohn macht mich zum Gegenstand seines Gebetes, zum Gegenstand seiner Liebe und bringt mich in das Herz des Vaters. Das heißt, er sortiert mich nicht in eine Schublade rein. Das ist der, das ist die, das ist der, das ist die, das ist der, das ist die. Nein, er sortiert mich niemals in Schubladen und gibt mir niemals eine Nummer, sondern er kennt meinen Namen. Und er nimmt mich und legt mich in die Weite des Vaters hinein. Er, sein Denken ist nicht ein Sortieren, sondern dieses Sein kennen. Nein, das Kennen, das Jesus mit den Seinen verbindet, steht im Innenraum seines erkennenden Einsseins mit dem Vater. Und das ist diese Dimension des Verstandes, wo unser jetziger Heiliger Vater dran will. Ja, da Gott Geist ist, besteht seine Lebenstätigkeit eben nur im Erkennen und im Lieben. Ja, Scheben sagt, dass eben Gott sein Leben, seine Lebenstätigkeit nur erkennend und liebend weitergeben kann, weil er ja Geist ist. Und dieses Erkennen ist nicht ein Einsortieren eines Wissens, statisch wie eingebrannt auf einen Felsen. Nein, das ist das, wie wir geprägt sind, sondern auch das Erkennen ist dynamisch. Das Erkennen ist eine Person. Wenn Sie sagen, wenn Pfarrer May, den kenne ich, ja, dann haben Sie ein Bild eben von Radio Horeb über das, dass ich hier die Vorträge habe. Und gleichzeitig bitte ich Sie, geben Sie mich wieder ab. Und zwar aus diesem Bild heraus, das ist der, der bei Radio Horeb Vorträge macht. Und legen Sie mich wieder in den Vater, sodass ich buchstäblich wieder verschwinden kann. Und beim nächsten Vortrag lernen Sie mich wieder neu kennen. Und dieses Kennen, dieses Erkennen, das wünsche ich mir, meine Lieben, dass wir in diese Freiheit kommen, weil das ist dieses Personale der Wahrheit Gottes. Gott, die Wahrheit ist eine Person, also ist das Erkennen auch etwas Personales. Und das wünsche ich mir für uns Menschen zwischenmenschlich, für euch Ehepaare, meine Lieben. Lernt euren Ehepartner heute so neu kennen, als ob es heute ein erstes Verliebtsein ist. Dass nach 10, 20, 30 Jahren Sie nicht sagen, wir kennen uns doch, wir brauchen uns doch nicht mehr sagen, dass wir uns lieben. Es geht nicht darum, dass Sie sich täglich um 12 Uhr sagen, ich liebe dich, ich liebe dich. Da geht's doch gar nicht drum. Sondern es geht darum, dass wir in dieses Leben hineinkommen, was die Liebe ist. Und die Liebe ist niemals statisch, sondern dynamisch. Das ist eben wie das Feuer. Darum sagt man ja das Feuer des Heiligen Geistes, nicht den Stein des Heiligen Geistes. Sondern es ist dieses Lebendige, dieses in der Bewegung sein. Und von Natur aus wollen wir die Ruhe, wollen wir uns hinsetzen, ja, buchstäblich runterziehen lassen. Ja, das muss noch lange nicht Sünde sein, sondern einfach aufgrund unserer geschwächten Natur. Wenn wir in der Kraft sind, merken wir gar nichts davon. Sind wir aber müde, ist es genau das, was wir da spüren. Und da möchte ich gerne, mein Lieben, dass wir in diese Freiheit reinkommen, dass Sie alle Menschen Ihres ganzen Lebens in dieser Art und Weise neu kennenlernen, so wie der gute Hirte es uns gezeigt hat. Dass wir dann wirklich, ja, bei aller Klugheit, die wir haben, bei aller Erinnerung, die wir haben, sogar uns selbst neu kennenlernen. Sie müssen auch sich selbst so freisetzen, dass Sie sagen, ja, ich habe diese Prägung, ich habe diese Mama, diesen Papa gehabt, ich habe diese Vorfahren gehabt, ich habe diese Familie gehabt, und das ist meine Prägung. Aber dass Sie selbst sogar diese Prägung abgeben können und Sie versuchen, sich heute wieder neu kennenlernen zu wollen, sich selber wieder neu, dann komme ich auch in die Freiheit des Verstandes, meine Lieben. Das wünsche ich mir so sehr. Dann der nächste Punkt, dann kommen wir zum Willen. Da möchte ich Ihnen wieder ein Bild aufzeichnen, nämlich das Bild einer Landschaft. Stellen Sie sich also jetzt vor, eine herrliche Landschaft. Und meine Lieben, die Sie gerade in Südtirol zuhören und in Österreich und in der Schweiz, da haben Sie ja ohne Ende diese Freude von diesen herrlichen Landschaften. Das heißt nicht für uns Rheinländer, meine Lieben, seien Sie nicht traurig, und die Münsterländer, ja, dass es am Plattenland nicht auch schön sein könnte. Aber wenn ich so an Bilderbuchlandschaften denke, denke ich so an die Berge, einen herrlichen Berg. Und dann den Wald davor, die Pflanzen, die Bäume, die Vögel, die Sonne, die Wiesen. Und dann einen Fluss. Und dieser Fluss kommt aus einer Quelle. Und dieses Bild, meine Lieben, ist meine Seelenlandschaft, deine und meine Seelenlandschaft. Und jeder Baum steht für eine Beziehung in meinem Leben. Jeder Baum. Jeder Baum. Da ist ein Baum für meinen Vater, ein Baum für meine Mutter, ein Baum für meine Großeltern. Dann wieder vier Bäume dazu. Dann die Bäume für meine Geschwister. Jeder Mensch einen Baum. Für meine Lehrer. Jeder Lehrer ein Baum. Jeder Pastor, jeder Kaplan, jeder Bischof ein Baum. Jeder Arbeitskollege ein Baum. Und da gibt es einen Baum, der heißt sogar ich. Mit deinem Namen, der Baum ist da auch drin. Dann ist ein Baum Gottes drin. Einen für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ja, so ist für jede Beziehung eines jeden Menschen da ein Baum. Können Sie sich vorstellen, wie groß der Wald ist? Und dann ist da dieser Fluss. Und dieses Wasser gibt diesen Pflanzen die Nahrung. Aber diese Quelle und dieses Wasser hat einen besonderen Namen. Dieser Name heißt Entschlossenheit zum Guten. Und die Entschlossenheit zum Guten ist die Kraft, die eben die Beziehungen zu den Menschen nährt. Meine Lieben, das ist so wichtig, dieses Bild. Ja, diese Entschlossenheit zum Guten ist quasi wie das Wasser für die Pflanzen, dass sie Nahrung bekommen. Gut, jetzt das Bild nicht überinterpretieren und sagen, wo ist denn dann der Wind und wo ist der Regen? Klar. Aber von der Grundhaltung her. Dass quasi aus diesem Felsen, aus dieser Quelle das Wasser strömt. Und das ist meine Seele. Diese Quelle ist inwendig in meinem Herzen. Sie ist in meinem Herzen. Das ist das, was Jesus sagt. Ja, wenn du glaubst, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, diese Quelle wird von Ewigkeit von Gott her gespeist. Die ist immer inwendig in mir. Und das ist die Entschlossenheit zum Guten. Das ist der Wille. Der Wille ist die Entschlossenheit zum Guten. Und wenn Sie das bei Gott anschauen, dann wissen Sie genau, was Gott will. Das Gute. Niemals das Böse. Und da, meine Lieben, ist die große Bremse. Denn was geschieht nämlich, wenn ich jetzt verletzt werde? Ja? Wenn ich mich über mich selber enttäusche, ne, die Franz von Sales T6-Punkte von eben. Ja, was passiert dann? Ja, und die Kinder in der Schule, die sagen dann auch immer direkt, dann wird der Baum geknickt. Nee, sag ich, dann wird nicht der Baum geknickt. So ist unser Gefühl, Logo. Denke ich, ach, die da, was macht die denn da? Oder wie sieht die denn aus? Oder wenn ich mich selber über mich selber aufrege, oh, was habe ich denn da für einen Test hingelegt? Oh, schlechte Note. Und dann, dass ich wirklich auch mich selber, ja, über mich selber ärgern kann, buchstäblich mich selber verletzen kann. Was geschieht dann? Eben nicht, dass der Baum geknickt wird, sondern es wird ein Stein in diese Quelle hineingeworfen. Ein Stein, da passiert noch nichts. Ja, aber wenn noch mehrere Traurigkeiten kommen, wenn mehrere Verletzungen kommen, dann wird der Druck in dieser Quelle immer größer. Und das Wasser strömt weniger. Es ist weniger Entschlossenheit da, weniger Entschlossenheit da, den Menschen gut sein zu wollen. Meine Lieben, und dieser Mechanismus, der ist so furchtbar. Ja, bei den Kindern würde ich sagen, Kinder, das ist gruselig. Denn wenn es dir schlecht geht, spüren wir das alle. Kriegen wir alle mit. Das haben wir mal gemacht. Dann haben wir das mal gespielt, ja, dass es uns schlecht geht. Ja, wir haben total überzogen, wir haben es auch kaputt gelacht. Aber es war total schön und die wussten genau, worum es ging. So wie es dir geht, das spüren deine Menschen, die um dich herum sind. Ob sie es ansprechen oder nicht. Und wenn ich dann die Kinder frage, ich sage, Kinder, wisst ihr das? Wisst ihr das noch? Wenn deine Freundin in die Klasse kommt und sie ist traurig, ja, das kriege ich sofort mit. Und dann sagte mal eine Schülerin, und das habe ich auch gemerkt bei Mama, als ich zu Hause war. Aber Mama wollte nicht drüber sprechen. Also wir spüren das miteinander. Und da müssen wir dran. Wir müssen da dran, an diese Steine dran zu gehen. An diese Steine dran zu gehen. Ne? Dass wir wirklich darum wissen, wenn ich enttäuscht bin, dann bin ich in meiner Entschlossenheit gebremst. So, also muss ich an diese Steine gehen und sie aus meinem Herzen bringen. Und das ist das Mühsame, das ist die schwere Arbeit. Anders formuliert, ich muss mich mit mir versöhnen. Ich muss mich freisetzen. Ich muss das, was ich erlebt habe, abgeben. Wenn man da an die T6-Punkte denkt, ja, das heißt praktisch, ich behaupte mal, 75-80% meines Lebens tue ich damit, brauche ich dafür, dass ich freisetze, was ich aufgrund der Enttäuschung, ja, was sich nicht gezeigt hat, ja, in meiner Vorstellung. Ja, dass ich damit beschäftigt bin, das aufzuarbeiten, was sich nicht erfüllt hat. Und da muss ich dran. Wie, meine Lieben? Ganz konkret, ich muss richtig damit zu Gott gehen. Und gerade für uns jetzt, dass wir ein religiöser Vortrag, ja, dass wir uns ganz bewusst machen, dass ich eben nicht alleine bin. Dass ich eben nicht alleine bin, sondern dass ich in Gott bin und Gott in dir. Ja, und wenn ich da eben mir nicht klar bin, dass ich nicht geliebt bin, ja, wie will ich denn dann überhaupt zu Gott gehen? Mein Lieben, sind Sie überzeugt davon, dass Sie geliebt sind? Wie sagt der Heilige Vater in seinem Vortrag über die Hoffnung, was ist die Angst aller Ängste? Das ist die Angst, nicht geliebt zu sein. Und das Überzeugtsein, nicht geliebt zu sein, ist die Verzweiflung. Man sagt er genau das Gegenteil davon, ist die Hoffnung. Nämlich das Überzeugtsein, dass ich geliebt bin. Meine Lieben, sind Sie überzeugt davon? Ja, wenn dann auf dem Grund meiner Seele die Arkadia ist, die Traurigkeit dieser Welt, dass ich es gar nicht bei mir selber aushalte, sondern immer draußen auf dem Balkon bin oder sogar auf der Straße bin und überhaupt nicht bei mir, sondern wenn ich mich immer ablenken lasse oder ablenken will, weil ich es bei mir nicht aushalte, wie will ich denn dann zu ihm gehen? Weil ich muss in mein Herz, um zu ihm zu gehen. In diesen Raum, der nur für ihn und für mich da ist. Da muss ich hinwagen, mich fallen lassen. Und das ist so mühsam. Denn wenn er jetzt sogar etwas Schuldhaftes, sich jemand mich beleidigt hat oder verleumdet hat, dann hat der sich ja an mir versündigt. Eigentlich müsste der doch kommen und sich bei mir entschuldigen. Oder es kommen Rachegedanken oder weiß nicht was. Ja, das darf alles sein, dass sich jemand bei Ihnen entschuldigt. Und trotzdem, selbst wenn er sich entschuldigt, haben Sie die Verletzung in der Seele. Und das muss aufgearbeitet werden, sagt der Heilige Vater, geheilt und überwunden werden. Er sagt in seinem Buch, Schuld ist, in seinem Jesusbuch, Band 1, Schuld ist eine Wirklichkeit, eine objektive Macht. Sie hat Zerstörung angerichtet, die überwunden werden muss. Schuld muss aufgearbeitet, geheilt und so überwunden werden. Ja, Schuld muss aufgearbeitet, geheilt und überwunden werden. Und das ist so wichtig, meine Lieben. Ja, Vergebung kostet etwas, sagt er. Kostet etwas zuerst den, der vergibt. Er muss in sich das ihm geschehene Böse überwinden, es inwendig gleichsam verbrennen und darin sich selbst erneuern, sodass er dann auch den anderen, den Schuldigen, an diesen Prozess der Verwandlung der inneren Reinigungen hineinnimmt und sie beide durch das Durchleiden und Überwinden des Bösen neu werden. Mein Lieben, was muss ich tun? Ich habe dann in der Schule mit den Kindern, dann spreche ich immer von der Sonne. Ja, Gott ist wirklich wie die Sonne. Und alles, was mich beschäftigt, muss ich nehmen und es ist in mein Herz, aus meinem Herzen nehmen, es in meine Hände legen, nehmen und es in die Sonne hineinwerfen. Und zwar mit dem Schwung und mit der Hingabe, wie es emotional auch passt. Wenn es etwas ist, was mich wirklich belastet, dann bringe ich es mit Sehnsucht und mit Eifer raus aus meinem Herzen. Und dieses Bewusstmachen ist schon der Schlüssel. Denn wenn ich dem anderen nicht vergebe, dann kann das Gott sein, dann kann das der Nächste sein, das kann auch ich selber sein. Wenn ich ihm nicht vergebe, dann fessle ich ihn, ja, und lege ihn für immer fest. Der kommt dann in meine Schublade, in meine Herzensschublade rein, wo drauf steht Lieblingsfeind oder irgendwelche anderen Schimpfworte für diese Menschen. Die bleiben in diesen Schubladen drin und das Schlimme ist, die kommen da nicht raus, bis ich selber sie rausgeholt habe. Und an dieser Arbeit komme ich nicht vorbei. Da komme ich nicht vorbei. Und wenn ich die ein Leben lang mit mir rumschleppe, wie will ich denn dann ein freies Ja sagen? Ein entschlossenes Ja. Dann habe ich doch immer die Last des, ja, aber nicht dieses freie Ja. Und das ist ein Prozess, mein Lieben, wenn wir in diesem Schmerz drinstecken, glauben Sie nicht, dass es einen Weg gibt, da rauszukommen, weil der Schmerz so groß ist. Leider höre ich das immer wieder, dass dann Leute sagen, ja, wie Sie das sagen, das ist ja so einfach. Nein, mein Lieben, das ist nicht einfach. Dieses Leid, was Jesus gehabt hat, das Leid, was Mutter Gottes gehabt hat, war das einfach? Die waren ohne Sünde, die waren immer in der Liebe. Aber hatten die es einfach? Sehen Sie? Das ist dann, wenn ich dann eben sage, nein, ich bin so damit beschäftigt, ich kann gar nicht glauben, dass ich so liebenswert bin und dass es ein Ende gibt von diesem Schmerz. Und das ist, was mir so wichtig ist, dass Sie inwendig in Ihrem Herzen dieses Überzeugtsein haben, ich bin liebenswert. Das ist, was wir Menschen ja gar nicht kennen. Dass jemand einen zurechtweist oder jemandem hilft, obwohl es mir weh tut, aber ich merke, dass ich bin trotzdem im Raum der Liebe. Das ist ja so selten. Ja, wenn wir uns gegenseitig helfen wollen, dann ist das schön. Aber wenn wir uns gegenseitig helfen wollen durch einen Hinweis einer falschen Eigenschaft und es weh tut, dann will das gar keiner mehr hören. Und das wünsche ich jedem von uns, einen Menschen des Vertrauens, der mir den Kopf waschen darf. Normalerweise dürfen wir uns nur die Füße waschen, so wie Jesus es dem Petrus gezeigt hat, dass wir uns einander dienen. Denn ich darf nicht mit meiner Meinung rumplärren und darf immer meine Meinung sagen. Überhaupt nicht. Denn ich bin für mein Wort verantwortlich. Mein Weihbischof hat mir das mal gesagt vor Jahren, sagt er, du bist für die Wirkung deines Wortes im anderen verantwortlich. Und wenn ich dann eben halt jemanden sehe und ihm sage, das machst du falsch, dann ist der pikiert, dann ist der verletzt, das darf ich nicht. Aber wenn jemand des Vertrauens da ist und im Raum der Liebe und der andere ist auch in seinem Herzen offen, dann darf ich das und dann ist das sowas von toll, obwohl das weh tut. Aber dann weiß ich, ja, es ist okay. Dann komme ich auch in diese Wahrheit, in diese personale Begegnung, diese personale Beziehung. Und das auch mit Gott, mein Lieben. Und das auch mit Versöhnung. Und jetzt muss ich eben ran an diese Schritte. Ich muss also diese Schuld sehen, meine Verletzung sehen. Das muss auch nicht immer Schuld sein. Das reicht auch nur, wenn es ein Fehler ist. Und ich muss dann eben den anderen, eben Gott oder den Nächsten oder mich selbst, ich muss ihn in meine Hand nehmen und eben ihm in die Hand geben. Das heißt, Gott in die Hand geben. Es muss diese personale Begegnung sein. Diese personale Begegnung muss es sein, meine Lieben. Ja, und das braucht viel Zeit. Viel Zeit. Ich selber nehme mir dann den Rosenkranz und dann mache ich eine Wallfahrt. Dann gehe ich 20, 25 Kilometer zu Fuß und bringe alles raus, bis ich wirklich dabei schwitze. Nicht spazieren, guck mir die Gegend an, sondern es muss raus. All das, was ich aufgenommen habe in meiner Seele, muss meine Seele in ihrem Stoffwechsel verarbeiten. Und alles, was ich nicht verarbeitet habe, ist eine Belastung, sodass ich nicht mehr ein freies Ja sagen kann. Also muss alles raus, sodass wirklich inwendig in meiner Seele nur noch die Liebe und du da bist, nämlich Gott. Denn Sie sind ja überzeugt davon, dass Sie geliebt sind. Das schmeckt sogar nach Einsamkeit. Oh ja, das schmeckt sogar nach Verlieren, nach Verlust. Das schmeckt sogar nach Sterben. Und das ist das, was die Lehrer des geistlichen Lebens früher immer geistlichen Kampf genannt haben. Ja, und es ist wirklich vom Gefühl her ein Verkosten des Verlustes, ein Sterben. Wie darf ich das denn gar nicht mehr wünschen? Darf ich meine Frau, darf ich meinen Mann, darf ich meine Kinder denn gar nicht mehr lieb haben? Oh doch. Aber dann kommen Sie in die Liebe, wie Gott sie sieht. Dann kommen Sie in die Freiheit, wie Gott sie ist. Nämlich, dass ich mich absolut nur öffne, nichts mehr haben will, sondern mich nur noch hinhalte. Und wenn ich dann im Gebet bleibe, dann komme ich auch in das Bewusstsein, wer ich bin, als Getaufter, als der eine Leib Christi, hineingewoben in Christus selbst. Und dann komme ich auch in die Dimension hinein, wer wir sind als Kirche. Dann komme ich in die Dimension hinein, wer wir sind als der eine mystische Leib Christi, die Kirche. Und dann komme ich immer mehr in seine Gesinnung hinein, wie er eben denkt, wie er handelt, wie er geht, wie er liebt, wie er eben ist. Und dann, meine Lieben, bin ich sowas von frei, dann kann ich eben wirklich den anderen umfangen in meiner Liebe, eben aufgrund der Liebe. Und das ist dann nicht aufgesetzt, sondern ich habe für mich dann klar und ich bin überzeugt davon, dass ich geliebt bin. Und dann kann ich mich öffnen, mich buchstäblich verlassen, ich mich öffnen und den anderen umfangen. Und dann sage ich nicht Ja und Amen zu etwas Bösem oder zu etwas Falschem, sondern der andere Mensch ist doch genauso kostbar wie du auch. Und dadurch öffnest du dich ganz für den anderen Menschen. Bei aller Klarheit der Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Beispiel. Angenommen, Adam und Eva, die beiden. Wenn jetzt Adam Nein gesagt hätte zu diesem Angebot der Frucht von Eva und Eva wäre alleine eben aus dem Paradies herausgejagt worden. Was hätte Adam dann gemacht? Der wäre ihr doch nachgegangen. Der hätte doch das Paradies verlassen. Der war doch verliebt in seine Frau. Der hätte diese Unsterblichkeit verlassen, er hätte freiwillig das Paradies verlassen und hätte seine Frau umfangen. Er hätte die Sterblichkeit umfangen, er hätte die Krankheit umfangen, er hätte die Folge von Sünde umfangen, er hätte den Tod umfangen. Hätte er doch gemacht. Es war doch seine Frau. Er war doch verliebt. Und dieses Bild übertragen auf Christus, meine Lieben. Ja, im Philipperbrief, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Ja, er hat uns umfangen. Er wollte uns umfangen. Er wollte den Tod umfangen. Er wollte die Sünden, das Leid umfangen, aufgrund seiner Hingabe, seines Seins, seiner Liebe. Und das ist Gott. Das ist Freiheit und das ist Stärke. Aber genau das wird seit 2000 Jahren verlästert. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz herab, dann und zeig. Nein, sondern er ist der, der wirklich zu seinem Ja-Wort steht. Er hat dieses absolute Ja zu dir und zur gesamten Schöpfung bis in alle Ewigkeit gesprochen. Er ist wirklich frei. Und das wünsche ich Ihnen heute an diesem Tag, meine Lieben, dass wir heute mit einer ganz neuen Entschlossenheit in diese Freiheit hinein trainieren. Und dass wir wirklich, und dafür sind so Exerzitientage so wichtig, Tage der Stille, nicht der Vorträge, die sind auch wichtig, das Lernen ist auch wichtig. Aber was ich Ihnen wünschte wäre, wenn Sie alleine sind oder, meine Lieben, die Sie zu Hause sind, die bettlägerig sind oder gelähmt sind, ans Bett gefesselt oder in einen Rollstuhl und dass Sie eben nicht raus können oder nicht so beweglich sind, dass Sie eben ganz bewusst diesen Schmerz dem Vater geben, dass wir auch diesen Schmerz mitspüren, auch wenn wir nicht wissen, dass es von Ihnen ist, genau wie wir Ihre Hingabe spüren, obwohl wir nicht wissen, dass sie von Ihnen ist, aber dass wir doch miteinander verwoben sind und dass ich dann, wenn ich in dieses Bewusstsein, ich bin Glied an diesem mystischen Leib Christi, ich bin Teil davon, ich gehöre dazu und bin in diese Freiheit hineingereift, dann kann ich mit meinem Sein auch die ganze Welt umfangen. Und wenn ich dann meinen Schmerz sehe, wenn ich dann mein Leid sehe, dann kann ich das ganz anders tragen. Dann sehe ich nämlich diesen ganz neuen Sinn von Leid, den uns Christus gezeigt hat. So wie Papst Johannes Paulus geschrieben hat in seinem Buch Erinnerung und Identität. Nämlich, allein aus der Liebe ist Christus ans Kreuz gegangen. Allein aus der Liebe, nicht aufgrund der Sünde. Dann hätte das Böse ja was Gutes zum hervorgebracht. Kann nicht sein. Sondern allein aus der Liebe. Und aufgrund dieser Hingabe hat er nämlich das Leid umfangen. Hat er das Böse umfangen, hat er den Tod umfangen und damit besiegt. Und damit besiegt. Und das ist seine Entschlossenheit, seine Freiheit in seinem Willen. Er hat Ja dazu gesagt. Und bis in alle Ewigkeit ist er hundertprozentig, ja wenn ich könnte, würde ich sagen tausendprozentig entschlossen zum Guten. Das ist der Wille Gottes. Und das wünsche ich Ihnen, meine Lieben, dass Sie wirklich an die Versöhnung gehen. Mit sich selbst. Mit sich selbst. Dass Sie wirklich sagen, ja, Vater, ich will dir meine Vorstellungen über mich selber, will ich in dein Herz bringen. Ich will dir mein Leben bringen. Ich will dir meine Erfahrungen bringen. Ich will dir meine Prägungen bringen. Ich will auch Abschied nehmen von den Prägungen, die ich hatte und habe ein Leben lang, sodass ich auch mir selber wieder eine neue Chance gebe, ja, mich neu kennenzulernen. Vater, ich will auch dich abgeben. Ich will meine Vorstellung über dich abgeben, über Jesus abgeben. Und dass du dich mir vorstellst, wie du bist, wie du magst, dich mir vorzustellen. Ja, und dass ich eben auch alle Menschen aus meinem Herzen abgebe, rausgebe in das Herz des Vaters, dass wirklich nur noch diese eine Beziehung zur Liebe da ist. Die Liebe hat sich entschieden und sie will nicht mehr umentscheiden. Dass ich in diese Haltung hineinwachse. Gut, meine Lieben, so möchte ich Ihnen zum Schluss den Segen geben, dass Sie wirklich in diese Freiheit hineinkommen, ja, und diese personale Einheit mit Gott, und dass mein Ja wirklich ein freies Ja ist. Dass Sie wirklich das im Bewusstsein, wenn Sie das noch erinnern, mit der Windrose, ja, mit dem Willen, mit dem Verstand, mit den Sinnen und dem Gemüt, dass ich in diese Freiheit hineinlerne. Gott segne Sie dazu mit der ganzen Fülle des Himmels auf die Fürsprache der Himmelsmutter, der himmlischen Königin und aller heiligen Engel und Heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen. Amen.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Unser Thema: Euer Ja sei ein Ja, ein Zitat aus dem Matthäusevangelium aus der Bergpredigt. Die erste Anruferin ist Frau Götzen aus Düsseldorf. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Hallo, Frau Götzen.
Ja, vielen
Wie
Dank.
Wie ist es? Wie geht es? Gut?
Ja, soll ich jetzt lügen? Nein, ne?
Nein.
Das ist nicht so gut, ne?
Nicht so gut.
Ich komme jetzt mal auf den Vortrag. Ich wollte mich bedanken.
Ja.
Und fand ihn wunderbar. Allerdings, ich habe also mehrere Knoten jetzt im Gehirn. Ich habe also nicht alles richtig verstanden.
Dann her damit.
Einfach, wieso ist es denn mit den Kranken? Also wir Kranke haben dann nicht so die Freiheit zum Ja sagen. Oder, das habe ich wahrscheinlich falsch verstanden.
Ja.
Aber was ich wirklich gut fand, das war dieser Bach. Der Erkenntnis, oder?
Die Entschlossenheit zum Guten.
Entschlossenheit, Gutes zu tun.
Nein, als Kranke, da habe ich gerade Sie auch im Blick. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie trotz der Behinderung, dass Sie im Rollstuhl sitzen, dass Sie trotzdem in die Freiheit kommen können. Das ist nur viel schwerer.
Mhm.
Ja, das ist einfach viel schwerer, weil Sie eben da aufgrund der Sinne, ja, dass Sie da viel mehr Zeit und viel mehr Kraft brauchen, um das erstmal zu transportieren. Das erstmal damit sich zu versöhnen, dass das so ist.
Ja.
Das ist wirklich eine große Aufgabe. Und wer das nicht kennt, der weiß nicht, wie schwer das ist.
Hat denn Gott was davon, wenn dann mein Wasser der Entschlossenheit zu ihm kommt und ihn trinkt?
Da haben wir was von.
So.
Oh ja.
Ich wollte Gott auch mal eine Freude machen.
Und er auch. Denn es ist ja die Liebe, wissen Sie? Sie jetzt, Sie sind doch überzeugt davon, Sie sind doch ein Königskind. Sie sind doch überzeugt davon, dass der Vater Sie liebt. So, und wenn Sie mit der Überzeugung hingehen, sagen, Vater, ich bringe dir meine Anstrengungen, ich bringe dir meine Traurigkeiten, ich halte sie dir hin. Das ist quasi wie ein Riesenkatalysator, der den Smog aus dem ganzen Umfeld rausfiltert und die Luft reinigt, säubert in ihrer Umgebung. Und wir alle merken nur, boah, was ist hier für eine tolle Luft.
Ja.
Wir wissen nicht, von wem das ist, aber trotzdem hat es auf alle eine Wirkung.
Ja.
Mhm. Und das ist das große Geheimnis des Leidens. Johannes Paul sagt in seinem Büchlein, es ist das Leiden, welches mit der Flamme der Liebe das Böse verbrennt und aufzehrt. Ja, und das Leiden bleibt ein Leiden. Das Blut bleibt ein Blut. Sie bluten weiterhin. Aber es ist inwendig, ist ein Licht da, weil sie eben überzeugt sind, dass sie geliebt sind. Ne? Und es ist immer wieder dieser Angang des Sich-Versöhnens. Vater, ich bring dir mein Leid. Es tut weh und es ist schwer. Und bei uns, das kennen Sie ja, das Wort mit Ärme der. Ne?
Ja, Ärme der, ja.
Und manchmal, da kriegt man das Ärme der, denkt, ja. Ach, ich kann nicht mehr und ich bin müde. Und dann denke ich, ja, ich möchte am liebsten sterben. Und dann legen Sie sich zum Sterben in sein Herz. Sterben Sie in das Herz Jesu hinein. Überfordern Sie sich nicht. Sie sagen, Jesus, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und lassen sich ganz los. Okay. Danke Ihnen.
Ja, ich bedanke mich auch.
Alles Gute Ihnen. Viel Kraft.
Ja, danke schön.
Tschüss, Frau Getzen.
Danke, tschüss.
Ja, von danke für den Anruf. Alles Gute nach Düsseldorf. Es geht jetzt nach Günzburg, das ist Frau Mühlenbein. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer May. Herr Pfarrer May, in das Herz Jesu oder Herz Gottes abgeben.
Mhm.
Also, wie kann ich das, wenn ich das nur sage?
Ja.
Passiert ja nichts.
Doch, genau das ist es. Danke, dass Sie es nochmal sagen. Genau darum geht es. Das klingt so einfach, aber genau das ist es. Denn nämlich Sie geben dadurch Ihrer Sehnsucht die Richtung und den freien Lauf. Ja, das heißt, Vater, ich schenke mich dir zurück. Ja, Vater, ich schenke mich dir bedingungslos zurück. Ja, Vater, ich will dir diesen Schmerz bringen. Vater, ich bring dir diesen Schmerz. Damit richte ich mich ganz auf und aus nach dem Vater und auf den Vater. Und dann ist es schon ein Stück gelöst. Das ist wie ein Berg, den ich sehe. Das ist wie ein Schmerz, ja, der dann erst allmählich nachlässt. Es ist ein Prozess. Das ist keine einmalige Sache.
Das muss ich dann immer wieder,
genau,
jeden Tag sagen.
Genau, und jede Sekunde.
Ja.
Beispiel.
Und ich brauche da kein Gefühl dabei haben.
Genau. Her mit dem Gefühl. Das stellt sich ein. Auf einmal merken Sie, das gibt's ja gar nicht. Beispiel. Zwei Frösche, ein Pessimist und ein Optimist, fallen in ein Milchglas hinein. Und der Pessimist sagt, oh, hat ja alles keinen Zweck mehr, hier komme ich ja nie mehr raus und blub, blub, blub und lässt sich hängen. Der optimistische Frosch sagt, nein, kommt nicht in Frage, ich will hier raus, nein, ich will hier raus, nein, ich will hier raus. Und strampelt mit seinen langen Beinen und strampelt und strampelt und strampelt und strampelt, ich will hier raus. Und nach 20 Minuten hüpft er aus dem Glas heraus. Denn durch dieses Strampeln ist aus der Milch Butter geworden. Ja, das heißt, ich muss auch das Meinige tun. Das heißt, ich muss dieses aufgrund der Sehnsucht und des Überzeugtseins, dass ich geliebt bin, es mich auf den Vater ausrichten. Und dann, darf ich noch eins sagen? Und dann, wenn ich nämlich auf die Beichte schaue, passiert Folgendes. Wenn ich die Lossprechung in der Beichte bekomme, ist der tiefste Bereich meines Ichs, mein Geist, heil. Absolut heil. Absolut neu und da ist kein Defizit. Und das ist eben wie die Sonne, die dann Licht und Wärme ausstrahlt in meine Vernunft, Klarheit für meine Vernunft bringt, Wärme über meinen Willen, also eine neue Frische dieser Kraft, dieses Wassers, dieser Entschlossenheit und in meine Gefühle hineinwirkt, durch sie durchflutet, bis in meine Sinne hinein. Und das ist dieser Prozess, der bei der Beichte geschieht. Der tiefste Kern, der Herzenskern, wie bei einem Vulkan, die Lava, die hat die höchste, schönste Glut, jetzt wenn man das mal im Positiven sieht, und nicht zerstörerisch, sondern im Positiven, da ist der tiefste Kern meines Wesens heil. Und das strahlt dann aus in die anderen Bereiche meines ganzen Seins.
Gut, okay. Dankeschön. Ja, alles Gute nach Günzburg. Wir haben noch zwei Hörer in der Leitung aus Bernried. Herr Mayer, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott.
Ich habe den Vortrag. Ich habe gedacht, ja, das stimmt alles. Das muss alles, also, aber eben im Praktischen muss ich da noch viel lernen, also das zu praktizieren. Das,
ja.
Aber ich habe jetzt dazu gehört, dass man das eben, dieses Leid dass man das alles immer wieder Gott halt abgibt, oder? Dass
genau.
Das immer wieder
genau.
Abspielt.
Genau.
Also ja, das.
Sie haben.
Ich habe jetzt mal gebeichtet, wissen Sie, und dann wollte ich so Flyer verteilen, also die Radioprogramme, und Menschenmassen sind da gelaufen, aber ich habe mich da immer weiter zugezogen, weil ich wollte kein Programm haben und ich war halt total enttäuscht.
Ja.
Das heißt, enttäuscht war ich nicht so sehr, aber ich habe merkt irgendwie, ist es irgendwie.
Nennen Sie es Enttäuschung, ist okay.
Ja, ich habe gesagt, ja, von 101, wissen Sie, haben wir gehabt, von 101, ja.
Ja.
Aber höchstens, ja.
Machen Sie Folgendes. Darf ich noch was erklären? Machen Sie Folgendes. Ein Bild habe ich noch gar nicht so erklärt. Der Heilige Vater spricht ja auch von diesem, was innerlich aufgearbeitet, gleichsam verbrennen und sich darin erneuern. Wir haben in unserem Herzen diesen Raum nur für dich und für Gott. Praktisch die Herzenskammer, die Herzenskapelle, könnte man sagen. Und dieser Raum ist ein Altar. Und dieser Altar ist nicht aus Stein, sondern aus Feuer. Und das ist Ihre Liebe zum Vater. Und jetzt kommt diese Enttäuschung, die Sie haben, und die werfen Sie in dieses Feuer und machen Sie gleichsam zum Brennstoff Ihrer Liebe. Und sie geht auf wie Weihrauch vor dem Vater. Das ist diese Vorstellung von Verbrennen. Das ist das, was man früher Aufopfern nannte. Beim Aufopfern, beim rituellen Opfer, ist immer das Verzehren des Opfers dabei, durch das Feuer eben, das Vernichten, könnte man sagen. Und die Liebe ist das praktisch, was es verzehrt. Es wird zum Brennstoff der Liebe gemacht. Ja?
Gut.
Okay. Alles Gute Ihnen.
Ja, auf Wiedersehen, Herr Meier. Wir haben noch Frau Stieber aus Burgberg bei Sonthofen in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott miteinander.
Ja, hallo.
Ja, Herr Pfarrer May, ja. Ich danke erstmal für den Vortrag. Ich nehme immer etwas Gutes davon mit. Ich mache alle Ohren auf, damit ich auch alles mitbekomme.
Schön.
Ist sehr diffizil, auch manches Mal. Mir ist jetzt nur, ich bin jetzt 3 Monate krank gewesen, da ist mir einiges durch den Kopf gegangen.
Ja.
Besonders jetzt, ich habe von einem Vortrag von Dr. Stadtmüller noch mitbekommen, er zitierte Schopenhauer: Der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Diese Willensfreiheit, haben Sie ja schon gesagt, ist durch unsere Prägungen doch ein bisschen eingeschränkt.
Nee, ja, das ist, also jetzt im, ja? Also es ist so, im täglichen Umgang miteinander kann ich ja auch nicht wollen, was ich will. Wenn ich sage, ich will jetzt mal eben nach Rom, dann hebt sich mein Körper nicht auf und geht eben nach Rom. Ja. Mit der Seele kann ich in Rom sein. Und das ist auch nicht Wille, was ich heute versucht habe zu erklären. Denn der Wille ist die Entschlossenheit zum Guten. Und das kann ich immer wollen. Da muss ich also, das hat überhaupt nichts mit Schopenhauer zu tun.
Ist das jetzt nur im Ohr?
Ja.
Ganz klar, man muss sich überwinden, nicht? Aber das ist ja auch, wie Sie schon gesagt haben, ein Prozess.
Ein Prozess. Und ich muss zu dieser Entschlossenheit, ich muss die Entschlossenheit trainieren. Ich will das Gute. Ich will das Gute. Das muss ich 1000-mal sagen, um damit immer stärker zu werden.
Ich bin da auch vorher ziemlich verleumdet und verletzt worden.
Ja.
Möglicherweise war das auch Auslöser dieser Krankheit. Ja. Aber ich hatte natürlich Gott nie losgelassen. Ja.
Und
aber,
das müssen Sie mir bringen.
Und habe das alles auch in die Beichte gebracht. Mhm. Aber es ist noch nicht, sagen wir mal, so ein bisschen im Inneren ist es noch ein Schmerz.
Ja. Und da geben Sie sich Zeit. Darf ich Ihnen noch was erklären?
Ja, gerne.
Beispiel. Wenn man so auf dem Weg des geistlichen Lebens ist, dann gehen wir. Dann kommt etwas Schweres. Ich bin müde, falle hin, stehe auf und gebe es ab. Streck die Arme aus und gebe es dem Vater. Gehe weiter. Fall hin, stehe auf, streck mich aus, gebe es ab. Und dieser Prozess des Aufstehens, Abgebens, Ausstreckens, ja, das ist doch nicht nur zum Ziel, dass ich die Sache loswerde, die ich abgebe, sondern ich werde doch in meiner Hingabe gestärkt. Man könnte sagen, die Muskulatur wird doch gestärkt. Das heißt dadurch, dass der eigentliche Effekt ist doch die Stärkung meiner Liebe.
Das habe ich auch erfahren, ja.
Ja, genau, danke. Gut. Das ist so wichtig.
Dann.
Okay.
Dankeschön.
Viel Kraft.
Dankeschön, Herr Pfarrer May. Dankeschön.
Tschüss.
Bis bald.
Ja.
Tschüss.
Danke allen, die sich mit eingebracht haben. Wir sind ans Ende der Sendezeit gekommen. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen. Montags bis freitags sind die Kollegen vom CD-Dienst unter folgender Nummer erreichbar: 08323 9675120. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können heute noch auf unsere Homepage gehen: www.horeb.org und unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Pfarrer May, dürfen wir Sie um ein Schlusswort bitten?
Gerne. Vater, ich danke dir und ich möchte dir alle Menschen jetzt in dein Herz legen. All die müde sind und traurig, die es schwer haben, die leiden, die sich überfordert fühlen. Da, wo die Last, die Belastungen, die Steine, dass die so viele sind, viele geworden sind, dass du ihnen Menschen schickst, die ihnen helfen, aber auch jedem den Mut gibst, auch selber anzupacken. dass du jedem diese Freiheit spüren lässt, dieses Überzeugtsein von jedem Einzelnen, dass er liebenswert ist, dass er geliebt ist, dass du ihn wirklich jeden Einzelnen umfängst und dass du jeder spürt in seinem Herzen, du, ich liebe dich und du bist gut. Vater, nimm sie jetzt alle in deine Arme und lass sie dort bei dir zur Ruhe kommen, dass sie hineinreifen und wachsen, ganz zur Erkenntnis und zur Entfaltung ihrer je eigenen Berufung, dass sie fest entschlossen auch Ja sagen können und sich niemals mehr umentscheiden wollen zu dir und für dich. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der Himmelskönigin, auf die Fürsprache aller heiligen Engel und Heiligen, in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen. Amen.
Danke und Ihnen auch alles Gute, Pfarrer May. Danke allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.